Ich habe eine wichtige Botschaft, aber man kann sie nicht loswerden, wenn nicht Leute kommen, um sie anzuhören. Im Übrigen rede ich das jetzt bloß, um festzustellen, ob sie mich jetzt überall verstehen können. Gestern Abend haben sie ein paar beschwert, es wäre zu leise gewesen. Jetzt hat man da so einen Lautsprecher angebracht. Wo verstehen sie mich jetzt nicht? Können Sie da unter der Galerie hören jetzt?
Ja.
Danke. Sie haben so Liederblätter hier, da wollen wir mal aufschlagen, das Lied 7. Es hat sich gestern Abend rausgestellt, wir sind Leute aus allen Teilen Deutschlands und da stellt sich raus, man singt überall anders. Singen Sie ruhig so, wie es bei Ihnen gesungen wird, das ist ganz egal. Finden Sie sich dann schon irgendwie zusammen. Nur richten Sie ein klein bisschen nach der Orgel. So im Tempo wenigstens. Ja. Meine Freunde, ich habe nicht eine Rede zu tun von einem Dogma oder einer Religion oder einer Lehre, sondern ich möchte einen lebendigen Herrn bezeugen, der wirklich lebt. Und darum kann ich eigentlich so einen Vortrag nicht anfangen, ohne dass wir ihn vorher bitten, dass er selber mit ihnen redet. Wir bleiben sitzen. Herr Jesus, du lebendiger Herr, du einzige Chance dieser armen Menschheit, offenbare dich uns allen. Amen. Wir wollen heute Abend über das Thema sprechen, warum schweigt Gott? In Frankfurt ist jetzt der große Prozess, ne, wo da so dauernd zur Sprache kommt, 5 Millionen Menschen vergast. Wissen Sie, 5 Millionen, das sagt uns nichts. Aber ein Einzelner, ich ging im Jahr 1937 in Essen über die Straße und da kommt mir ein Junge ganz verstört entgegen, 16-Jähriger. Ich kannte ihn so ein bisschen von meiner Jugendarbeit. Was ist mit dir los? Da sagt er, mich haben sie ins Krankenhaus geschleppt und sterilisiert, weil meine Mutter Jüdin ist. Und wie ich nach Hause komme, sind meine beiden Eltern fort. Er hat sie nie wieder gesehen. Der Vater verhaftet die Mutter nach Auschwitz. Ich habe den Jungen nur nach Holland schaffen können, von da kam er nach Amerika. Aber ich vergesse nicht das Bild dieses verstörten Jungen. Man hat mich sterilisiert und dann komme ich nach Hause und meine Eltern sind weg. Und das 5 Millionen Mal, ne? Und das 5 Millionen Mal. Da taucht einem schon die Frage auf. Und Gott? Wo ist denn Gott? Hat er gar nichts dazu zu sagen? Warum schweigt denn Gott? Vor ein paar Monaten hat in Köln ein Verrückter so ein Flammenwerfer da in so eine, haben Sie wahrscheinlich gelesen, nicht? Oder lesen Sie keine Zeitung? In so eine Schule reingefunkt da mit so einem Flammenwerfer, da sind 12 kleine Kinder gestorben. Da steht die Frage auf, nicht? Und Gott, warum schweigt er? Wissen Sie, wie oft ich als Pfarrer diesen Satz zu hören bekommen habe, wie kann Gott das alles zulassen? Warum schweigt Gott zu all dem? Das kann ich gar nicht aussprechen. Und weil ich das so oft gefragt worden bin, möchte ich heute Abend darauf antworten. Ich muss aber von vornherein sagen, ich bin nicht Gottes Geheimsekretär. Er hat mir seine Pläne nicht anvertraut oder ins Stenogramm diktiert. Verstehen Sie? Und an sich ist es schon ein bisschen blödsinnig, so zu fragen, als wenn wir Gott verstehen könnten. Den Gott, den ich verstehen kann, der wäre höchstens ein Dekan oder ein Superintendent. Den kann ich verstehen, nicht wahr? Oder ein Bürgermeister oder so. Frauen kann ich schon weniger verstehen, die haben oft krause Gedankengänge. Na, also die verstehen darauf mich aus schlecht, nicht wahr? Aber, verstehen Sie, das müsste kein Gott sein, den ich richtig verstehen kann. Das heißt mal in der Bibel, meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und meine Wege sind nicht eure Wege. Das ist sehr einleuchtend, nicht wahr? Verstehen Sie mich hinten wenigstens, auch die Frauen? Danke. Ich wollte Sie nicht beleidigen, ich wollte nur da tun, dass Frauen meistens tiefere Gedankengänge haben als Männer. Also, Sie verstehen, das müsste gar kein Gott sein, den ich so verstehen kann, dass alles 0:0 aufgeht. Aber ich habe aus der Bibel doch einige Erkenntnisse bekommen und möchte also nun, so gut ich es kann, antworten auf die Frage, warum schweigt Gott? Wie kann er so alles zulassen? Zuerst möchte ich mal sagen, die Frage ist verkehrt gestellt. Warum schweigt Gott? Wie kann Gott alles zulassen? Diese Frage ist verkehrt gestellt. Die ist nämlich so gestellt, als wenn ein Gerichtssaal wäre. Auf dem Richterstuhl sitzt Frau Schulze oder Pastor Busch und auf der Anklagebank sitzt Gott. Und dann sagen wir, Angeklagter Gott, wie kannst du das alles zulassen? Warum schweigst du? Und ich möchte in aller Deutlichkeit sagen, ein Gott, der Sie auf dem Richterstuhl setzen lässt und Sie auf die Anklagebank setzt, den gibt es also nicht. Ich erinnere mich an eine tolle Szene, war ich ganz junger Pfarrer noch, ich hatte alle meine Haare noch, war ich 27 Jahre, war gerade nach Essen gekommen und können Sie ausrechnen, wie alt ich bin, ja. Und da war gerade ein großer Bergarbeiterstreik, der damals die Gemüter sehr erregte. Da komme ich an einem freien Platz vorbei, da steht ein Redner auf so einer Seifenkiste und redet gewaltig. Und dann sieht er mich vorbeikommen und kannte mich und brüllt los. Ah, da ist ja der Pfarrer, komm mal her, nicht? Und wenn ich freundlich eingeladen wäre, gehe ich meistens hin. So bin ich da also auch hingegangen. Und dann standen vielleicht so 100 Bergleute um ihn rum und dann machten sie mir Platz und dann stand ich ja so ganz vorne. Mir war schon ein bisschen wunderlich zumute, dass so Situationen, darauf war ich auf der Universität nicht vorbereitet worden. Nicht mehr. Und dann fing der an. Du sprichst doch von Gott. Hör mal, Pfaffe sagt immer, wenn es einen Gott gibt, was ich nicht weiß, kann ja einen geben. Aber dann will ich, wenn ich gestorben bin, vor ihn treten und will zu ihm sagen, so schrie der Mann, warum hast du zugelassen, dass Menschen auf Schlachtfeldern zerfetzt wurden? Warum hast du zugelassen, dass Kinder verhungert sind und andere das Essen weggeschüttet hatten, weil sie zu viel haben? Warum hast du zugelassen, dass Menschen am Krebselend dahingestorben sind? Warum hast du zugelassen, dass Menschen in Gefängnisse und Irrenhäuser kommen, nur weil die Verhältnisse so entsetzlich waren? Und dann will ich ihm sagen, du Gott, tritt ab, weg mit dir. So schrie der Mann. Und da habe ich geschrien, ganz richtig, weg mit diesem Gott. Und da machte er ein ganz erstauntes Gesicht und sagte, Moment mal, Sie sind doch Pfarrer, ja. Ja, da müssen Sie doch, da dürfen Sie nicht rein, weg mit diesem Gott. Da habe ich gesagt, hör mal zu, der Gott, vor den du trittst und reißt deinen Mund so auf und klagst ihn an, den gibt es nur in deiner Einbildung. Und da sage ich, hinweg mit dem. Hinweg mit diesem albernen Gott, den unsere Zeit sich selber gemacht hat. Den wir anklagen können, den wir wegschieben können oder holen können, je nach Bedarf. Den gibt es nicht. Aber ich würde was sagen, es gibt einen anderen Gott. Vor den wirst du treten. Und da wirst du den Mund gar nicht aufmachen können, denn er wird dich fragen, warum hast du mich nicht geehrt? Warum hast du mich nicht angerufen? Warum hast du in Unreinigkeit gelebt? Warum hast du gelogen? Warum hast du gehasst? Warum hast du gestritten? Warum hast du Das wird er dich fragen. Und dann wirst du auf tausend eigentlich eins antworten können. Und das möchte ich Ihnen sagen. Wenn Sie heute Menschen hören, warum schweigt Gott, wie kann Gott all das zulassen, dann sagen Sie ihnen, das wäre ein alberner, eingebildeter Gott, den wir anklagen können. Es gibt nur einen heiligen Gott, der uns anklagt. Sie und mich, haben Sie Gottes Gebote gehalten? Wie denken sich denn das? Gott nimmt es ernst mit seinen Geboten. Wir sind die Angeklagten, nicht Gott. Das ist erst, was ich mal in aller Deutlichkeit sagen musste. Diese ganze Fragestellung ist grundfalsch. Und nun das Zweite. Warum schweigt Gott? Sehen Sie, ja, Gott schweigt oft. Und Gottes Schweigen ist das schrecklichste Gericht über uns. Das ist zweit, was ich sagen möchte. Gottes Schweigen ist sein Gericht. Ich bin überzeugt, dass es eine Hölle gibt. Die ist aber, glaube ich, nicht so, dass da, wie so auf so Bildern dargestellt ist, der Teufelchen in einem Rösten oder so, irgendwas dummes Zeug. Sondern ich glaube, das ist die Hölle. Dass Gott nichts mehr zu sagen hat. Da können Sie ihn anrufen, da können Sie beten, da können Sie schreien. Er antwortet Ihnen nicht mehr. Der russische Dichter Dostojewski hat gesagt, die Hölle ist der Ort, wo Gott nicht mehr hinsieht. Wo wir endgültig los sind. Wo wir wirklich von Gott verlassen sind. Gottes Schweigen ist sein Gericht. Und sehen, damit fängt die Hölle hier an, dass Gott schweigt. Ich möchte Ihnen mal eine Geschichte aus der Bibel erzählen. Da waren zwei Städte, Sodom und Gomorra, hochkultivierte Städte mit einer verfeinerten Zivilisation. Aber Gott hatten sie, wissen Sie, man hat Gott nicht geleugnet. Es gab wahrscheinlich auch ein paar Pfarrer, so arme Typen, nicht? Aber man nahm ihn nicht ernst. Vielleicht haben sie bei Hochzeiten und Beerdigungen lieben Gott noch bemüht, aber im Übrigen kümmerte man sich nicht um ihn. Man trat alle seine Gebote mit Füßen. Da war ein frommer Mann wohnte da, der hieß Lot, der hat ab und zu gesagt, so kann man nicht mit Gott umgehen. Der ist doch wirklich. Irrt euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten, was der Mensch säe oder ernte. Ach, haben sie gesagt, Mensch, mach doch keine Witze. So kein Pastor, hör doch auf, so einen Quatsch zu reden. Was der Mensch säet, wird er ernten. Und dann geschah es eines Tages im Morgengrauen. Der Lot war vorher herausgeholt worden von Gott. Dass Gott vom Himmel Feuer und Schwefel regnen ließ auf die Städte. Wie das ist, haben wir im Bombenkrieg miterlebt. Gott kann das auch ohne Flugzeuge machen. Es regnet Feuer und Schwefel vom Himmel. Ich kann mir vorstellen, wie die Leute aus den Betten stürzen, wie sie brüllen in die Keller. Man rennt in die Keller und dann ist man im Keller. Und dann brennt die ganze Stadt. Und dann wird's glühend heiß unten wie im Backofen. Dann hält man's nicht mehr aus. Wir müssen raus. Und dann stürzt man heraus und draußen regnet Schwefel. Nicht, das ist ja im Jahr 43, 54 erlebt worden, wie sowas aussieht. So erzählt die Bibel. Da sitzen die Menschen. Raus können sie nicht. In Kellern ersticken sie sich hier. Und da habe ich mir vorgestellt, das schildert die Bibel nicht, wie da so ein Trupp beieinander sitzt. Eine mondäne junge Frau. Lieben Gott, hast du einen guten Mann sein lassen bisher. Ein älterer Herr, wissen Sie, der konnte jede Rotweinmarke am Geschmack erkennen, nicht? Hatte auch nichts gegen lieben Gott, aber waren völlig wurscht. Und so Typen saßen da beieinander im Keller. Nette Leute, ordentliche Leute, brave Bürger, treue Staatsbürger, gute Steuerzahler, da saßen sie im Keller miteinander. Hatten all ihre dunklen Geheimnisse, wie jeder Mensch heute, nicht? Aber, gut, da sitzen sie im Keller. Es wird immer heißer. Sie wollen hinaus, sie können nicht hinaus. Verderben ringsum, und dann packt das Grauen sie. Und dann sagt der dicke Herr, sagt auf einmal, Leute, der Lot hat recht gehabt. Gott lebt wirklich. Und dann sagt die moderne junge Frau, dann hilft nur noch eins, dann müsste man jetzt beten. Wer kann denn beten? Und dann falten sich Hände, die sich nie gefaltet haben, oder vielmehr hat man im Altertum so gebetet, dann heben sich Hände, die bisher sich nie erhoben hatten, und dann fangen sie an, auf einmal geht es, Herr, erbarm dich doch, wir haben gesündigt, wir haben dich verachtet, aber hör doch auf, du bist doch gnädig, du bist doch der liebe Gott, erbarm dich. Und es bleibt alles still. Und man hört nur das Sausen der Brände. Und dann sinken die Arme nieder. Und dann ballen sich die ausgebreiteten Hände zu Fäusten. Oh Gott, wie kannst du das zulassen? Und es bleibt still, man hört nur das Brausen des Feuers. Sie dürfen jetzt beten oder fluchen, Gott antwortet nicht mehr. Es gibt eine Grenze, die kann ein Mensch oder ein Volk oder eine Stadt überschreiten. Eine Grenze der Gleichgültigkeit gegen lebendigen Gott, die kann man überschreiten. Von da ab hört und antwortet Gott nicht mehr. Da dürfen sie später beten oder fluchen. Er antwortet nicht mehr. Verstehen Sie, dass dieses Schweigen über Sodom das grauenvollste Gericht war? Gott hat ihnen nichts mehr zu sagen. Und wenn ich unser Westdeutschland ansehe, in seiner völligen Gleichgültigkeit gegen Gottes Wahrheit und gegen Gottes Heil und gegen Gottes Gebote, dann packt mich oft das Grauen. Vielleicht erlebe ich es noch, dass sie beten oder fluchen und Gott nichts mehr zu sagen hat. Ich habe euch gerufen, ihr habt nicht gehört. Dann wird Gott antworten, warum habt ihr denn geschwiegen? Das heißt mal in der Bibel, ich habe euch gerufen und ihr habt nicht geantwortet. Warum schweigst du, Mensch, wenn Gott dich ruft? Also, das Schweigen Gottes ist das schrecklichste Gericht. Ist Ihnen das klar? Das Dritte, was ich sagen möchte, ist dies. Wenn wir das Gefühl haben, Gott schweigt, kann es sein, dass wir zu weit von ihm weg sind. Sehen Sie, zu mir kommt neulich ein junger Mann und sagt, Pastor Busch, ich kann nicht, Sie machen mich nervös. Sie reden dauernd von Gott und ich laufe Ihnen über den Weg und da fangen Sie immer von Gott an. Ich höre ihn doch nicht, ich sehe ihn nicht. Wo redet er denn? Ich höre nichts. Da habe ich gesagt, junger Mann, kennen Sie die Geschichte vom verlorenen Sohn? Da sagt er so, ungefähr. Nein, er sagt, ungefähr, das ist gar nichts. Ich will Sie Ihnen erzählen. Eine Geschichte, die Jesus erzählt hat. Da war ein reicher Gutsbesitzer, hatte zwei Söhne. Einer war so ein bisschen leicht und dem war das zu eng zu Hause und zu muffelig und so. Der passte das nicht und dann sagte eines Tages seinem Vater, Alter, gib mir mein Erbe, zahl mir es jetzt schon aus, ich möchte in die Welt. Und der Vater gibt ihm das und dann zieht der Sohn in die weite Welt. Und da heißt es, er bringt sein Gut um mit Huren, ein andermal mit Prassen. Sie können sich vorstellen, man kann in Großstädten sein Geld wundervoll loswerden. Und dann ist es los. Und dann ausgerechnet kommt eine Hungersnot und Arbeitslosigkeit. Und dann sackt er ab und landet schließlich als Schweinehirte. In Israel waren die Schweine unrein. Das war das Schlimmste, was passieren konnte, Schweinehirte zu werden. Versteht ihr da hinten? Das war das Schlimmste, Schweinehirte zu werden. Und da war so eine Hungerzeit, dass er froh war, wenn er ein bisschen aus den Tröben der Schweine klauen konnte und das aß. Er konnte die Stimme des Vaters nicht hören. Er konnte die Stimme des Vaters nicht hören, er war weit weg. Wo sitzen hier Menschen, die sind so weit weg von Gott? Vielleicht sind sie sogar tatsächlich bei einem Schwein, nicht? Also bildlich gesprochen. So weit weg. Der verlorene Sohn konnte sagen, ich höre die Stimme des Vaters nicht. Klar, die hört er da nicht. Und dann kommt eine Stunde, da sagte er, ich bin ja wahnsinnig. Bei meinem Vater gibt's Brot, die Fülle, und ich verderbe im Hunger. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und will zu ihm sagen, Vater, ich habe gesündigt. Und da macht er sich auf und kehrt um. Und das sieht ihn der Vater von fern und er läuft ihm entgegen. Vater, ich habe gesündigt. Und da nimmt ihn der Vater in die Arme und ruft, bringt ein neues Kleid her und badet ihn und einen Ring an seine Finger. Auf einmal hört er die Stimme des Vaters. Wenn sie die Stimme Gottes nicht hören können, sie sind zu weit weg. Sie müssen umkehren. Das wissen Sie ganz genau. Ich war früher mal ein gottloser Offizier, der hätte ich gelacht, wenn mir einer gesagt hätte, Pastor, wo steht mal hier, steht der Wilhelm, wo steht mal oben auf der Kanzel und predigt. Der hätte ich gesagt, also das passiert bestimmt nie. Aber ich habe in der Zeit größter Gottlosigkeit als kleiner Leutnant im Ersten Weltkrieg immer gewusst, ich müsste eigentlich umkehren. Und ich habe noch nie einen Menschen getroffen, der nicht im Grunde gewusst hätte, ich müsste eigentlich umkehren. Die selbstgerechteste alte Frau, die sagt, ich bin in Ordnung. Wenn ich länger mit ihr rede, sagt sie ja, ich müsste umkehren. Der Streit da, der Streit. Und im Grunde ist mein Herz ganz versteinert. Wir wissen alle, wir müssten umkehren. Kehren Sie doch um. Dann hören Sie die Stimme des Vaters. Ich muss einen weiteren Punkt sagen. Warum schweigt Gott? Ich sage, die Fragestellung ist verkehrt. Gottes Schweigen ist Gericht. Vielleicht sind wir zu weit von Gott weg. Jetzt möchte ich als nächstes sagen. Und jetzt komme ich eigentlich zum Wichtigsten. Können Sie noch zuhören? Sind Sie müde? Bin ich langweilig? Schlafen Sie ein? Also, dass Sie nicht sagen, wenn es langweilig ist, liegt es an mir und nie am Evangelium. Nicht Pfarrer können das Evangelium langweilig machen, das kriegen Sie hin. Nicht, aber dann lesen Sie die Bibel ohne uns, aber es ist atemberaubendes Evangelium. Glauben Sie mir. Was ich Ihnen jetzt sagen möchte, ist das Wichtigste. Wenn Sie das Gefühl haben, Gott schweigt, dann möchte ich Ihnen antworten. Sie müssen Gottes letztes Wort hören. Letztes Wort. Also, jetzt brauche ich einen Satz der Bibel, der ist so lang, dass ich ihn zweimal sagen muss. Schalten Sie mal Ihren auf Hochtouren, auf vierten Gang. Das steht im ersten Kapitel des Hebräerbriefs. Nachdem Gott vor Zeiten manchmal und auf mancherlei Weise geredet hat zu den Vätern durch die Propheten, durch Mose und Jeremia, hat er am letzten zu uns geredet durch seinen Sohn. Hat er am letzten geredet durch seinen Sohn. Wissen wir, der Sohn Gottes ist, das ist Jesus. Jesus, da bin ich wie auf einem Thema, da geht mir das Herz höher, wenn ich von Jesus reden kann. Dieser Jesus ist, so wird er mal genannt, das Mensch gewordene Wort Gottes. Das Wort ward Mensch und wohnte unter uns. Verstehen Sie, wenn wir ein Wort sagen, ist weg, ist ein Hauch. Gott hat sein Wort Fleisch werden lassen und seinen Sohn gesandt. Das ist Gottes letztes Wort. Hat er am letzten geredet durch den Sohn. Kennen Sie den Ausdruck, mein letztes Wort? Also angenommen, ich wollte Ihnen eine Kuh verkaufen. Nee, ich tue es nicht, ich habe keine Ahnung von, aber angenommen mal. Ich wollte Ihnen eine Kuh verkaufen. Was kostet eine Kuh? Ich habe keine Ahnung. Also, sagen wir 1000 Mark. Oder was kostet eine Kuh? Wissen Sie auch nicht, sind Kurgäste. Also, ich nehme mal an, nee, ich will Ihnen eine Kuh verkaufen, da sagen Sie, da gebe ich 300 Mark dafür, sage ich, will aber 1200 dafür haben. Na, dann bieten Sie 400, da sage ich, aber 1100 muss ich haben. Und dann handeln wir miteinander. Und dann sage ich so, also 800 ist mein letztes Wort. Wenn ich jetzt kein Hampelmann bin, dann kommt jetzt nichts mehr. Nicht? Und Jesus ist Gottes letztes Wort. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen Sohn gab. Auf dass alle, die dem angehören, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Welche ihn aufnahmen, gegen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden. Jesus ist Gottes letztes Wort. Und wenn sie den nicht aufnehmen, hat ihm Gott nichts mehr zu sagen. Verstehen? Wenn die Menschen beschweren, Gott redet nicht, Gott schweigt, sage ich, Gott hat euch nichts zu sagen. Ihr wollt sein letztes Wort ja nicht annehmen. Sie müssen Jesus annehmen, Sie dürfen Jesus annehmen. Anders geht es nicht. Wenn Sie den nicht annehmen, darüber reden wir am vorletzten Abend noch einmal am Donnerstag, wenn Sie Jesus nicht annehmen, dann hat Ihnen Gott nichts weiter zu sagen. Ach, ich treffe so oft Leute, die sagen, ich glaube an lieben Gott, aber Jesus, boah. Jesus ist das fleischgewordene letzte Wort Gottes an uns. Und das will ich Ihnen jetzt erklären, und dazu muss ich ein bisschen von Jesus erzählen. Nichts tue ich lieber als das. Setz dich gemütlich hin, ich erzähle, nicht? Als wenn Sie im Kindergarten wären. Stellen Sie sich mal vor, da ist eine Menschenmenge um Jesus her. Und er spricht, und auf einmal wird's unruhig. Als wenn da hinten auf einmal die Leute anfingen zu reden und zu laufen, da könnte ich nicht weitermachen. Jesus unterbricht. Da fing schon ein an gleich, nicht? Sehen Sie? Jesus unterbricht seine Rede, was ist denn los? Es ist aber Schlimmes los. Ein Aussätziger war gekommen. Wissen Sie, was Aussatz ist? Da verfault der Mensch bei lebendigem Leibe. Grauenvoll ist das, der Eiter, der die Ohren, die Nase, die Lippen wegfrisst. Und das ist so ansteckend, dass der Atem ansteckt. Und die mussten in der Wüste leben. Die durften nicht unter Menschen. Und da kommt ein Aussätziger und hat von Jesus gehört. Es zieht diesen elenden Menschen, ich möchte den Heiland sehen. Und dann kommt er und die Leute machen Platz. Der kriegt den Platz. Ne? Da wichen sie zurück und dann brüllten sie, geh weg, du! Da warfen sie Steine, aber er lässt sich nicht hindern. Und ich kann mir das so vorstellen, wie mitten durch die Menge ein Weg frei wird von entsetzten Leuten. Und der Mann kommt durch, bis er vor Jesus steht. Nein, nicht steht, da sinkt er in den Staub und weint sein Elend ein. Mein Leben ist verkorkst, verdorben. Jesus, wenn du willst, kannst du mich reinmachen. Ah, wissen Sie, das zerstörte Menschenbild und der Heiland, der Sohn Gottes. So muss es kommen. Unser Elend muss vor Jesus kommen. Ach, ich wünsche Ihnen, dass Sie alle Ihre Religion über den Haufen werfen. Bringen Sie Ihr Elend vor Jesus. Unser Elend muss vor Jesus liegen. Unser Jammer. Und da liegt der Mensch, so du willst, kannst du mich reinigen. Und nun kommt etwas, was ich unendlich schön finde. Ich könnte mir vorstellen, dass Jesus einen Schritt zurücktritt vor diesem entsetzlich zerschütteten Bild und sagt, ja gut, steh auf, sei gereinigt. Und das tut er nicht. Jesus geht einen Schritt vor und legt ihm seine Hände aufs Haupt. Die Leute haben geschrien vor Entsetzen. Ein Aussätziger anrühren, das tut man doch nicht. Und Jesus rührt ihn an. Kein Schmutz ist ihm zu eklig. Kein Elend zu groß. Er legt seine Hand darauf.
Wenn ich der andere Wilhelm Busch wäre, der Zeichner, das wollte ich malen.
Die Jesushände auf dem zerstörten Angesicht. Das ist Jesus. Verstehen Sie, da kommt die ganze Liebe Gottes zu uns, in unser Elend hinein, unsere Sünden, unseren Schmutz, unsere Krankheit. Das fleischgewordene Wort Gottes, und das sagen die Leute, warum schweigt Gott? Ist das nicht gesprochen von Gott? Dies Wort ward Mensch und wohnte unter uns. Und dieser Jesus ist eines Tages mit seinen Jüngern auf einem Schiff und da kommt ein Sturm. Die Jünger sind alte Seeleute. Oh, sagen sie, das kann uns nicht erschüttern. Und dann wird es ein furchtbarer Sturm. Und dann erschüttert sie es doch. Und dann kommt eine Panik. Oh, dann wissen sie nichts mehr, was tun. Wenn Panik kommt, verliert man Verstand. Und dann fällt ihnen ein, Jesus ist da. Wo ist er denn? In der Kajüte schläft er. Und ich sehe es, wie sie mit einem Wasserschwall zugleich in die Kajüte stürzen und wachrütteln. Herr, hilf uns, wir gehen schon unter. Und Jesus richtet sich auf und geht an Deck. Ich sehe das vor mir, wie der Sturm ihn packt in Haar und Gewand. Und wie er seinen Arm ausstreckt und das Toben hineinruft. Schweig und verstumme. Wenn ich es meinen kleinen Kindern erzählte, dann sagte mein Junge, ist längst tot, und dann war der Donner kaputt. Ich sagte, dann war der Donner kaputt. Nicht? Und es war eine große Stille. Das sind keine Märchen. Ich rede von einem Herrn, der die Stürme stillen kann, der der Herr ist über die Stürme auch dieser Welt. Gott sei Dank. Ich wäre doch ein armer Bursche, wenn der Khrushchev oder wie sie alle heißen, die Letzten oder Goldwater, nicht wahr, wenn das die eigentlichen Mecher wären. Das ist Jesus, der beim Stürmen steht. Und dieser Jesus wird eines Tages auf ein Kreuz gelegt. Und man schlägt ihm die Nägel hier durch die Hände und Füße. Und dann ist das Kreuz aufgerichtet. Und um das Kreuz eine tobende Menge. Römische Kriegsknechte drängen sie zurück. Kommen Sie, wir wollen uns zu dieser Menge schlagen. Wir wollen uns am Kreuz stehen. Sehen Sie ihn an, den Mann von Golgatha, das Haupt voll Blut und Wunden, voll Schmerz und voller Hohn, das Haupt zum Spott gebunden mit einer Dornenkrone. Sehen Sie ihn an. Fragen Sie, warum hängst du da? Und dann antwortet er ihnen, du hast vor Gott Schuld. Entweder bezahlst du sie in der Hölle oder ich bezahle sie für dich. Einer muss bezahlen. Ich will für dich bezahlen und glaube an mich. Als ich das begriffen habe, meine Freunde, da ist er das Opferlamm, das der Welt Sünde trägt und meine. Da trägt er meine Schuld weg, da versöhnt er mich mit Gott, da zahlt das Lösegeld, um mich für Gott zu erkaufen. Als ich das begriffen habe als junger Mensch, da habe ich mein Herz und das Kreuz hingelegt und habe gesprochen, wem anders sollt ich mich ergeben? O König, der am Kreuz verblich, dir opfere ich mein Gut und Leben, mein ganzes Herz ergießet sich. Und dann wird er in Grab gelegt, in Felsengrab. Und eine Felsplatte davor und römische Soldaten halten die Wache. Und am frühen Morgen des dritten Tages wird es hell, als sei in der Nähe eine Atombombe explodiert. So hell, dass die Kriegsknechte, das waren Kerle, keine hysterischen Jungfern, das waren Kerle, waren Schlachtfelder der Welt gekämpft, die fallen in Ohnmacht, so war das. Und das Letzte, was sie sehen, wie aus der Grabeshöhle dieser Jesus kommt. Ich erzähle Ihnen keine Märchen. Ich stehe hier, weil ich weiß, dass dieser Jesus von Toten auferstanden ist. Dieser Jesus, der für Sie gestorben ist, von Toten auferstanden ist. Es ist keiner der Kirche, für den Jesus nicht gestorben ist. Und der lebt und der ruft Sie. Und der ist Gottes letztes Wort. Und das ist die Frage, ob sie ihn aufnehmen. Wie viele ihn aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden. Warum schweigt Gott? Gott schweigt ja gar nicht, meine Freunde. Er redet ja, sein Wort heißt Jesus, das heißt Liebe, Gnade, Erbarmen. Ich habe in meinem Leben schreckliche Stunden durchgemacht in Nazi-Gefängnissen und im Bombenkrieg im Ruhrgebiet. Und ich erinnere mich an eine der schrecklichsten Stunden, wie ich an einem Hof stand und um mich her lagen etwa 70 Leichen, die man am Tage aus einem Bunker gebuddelt hatte. Kinderchen. Da bin ich beinahe wahnsinnig geworden, hab geschrien, oh Gott, wo warst du denn da? Warum schweigst du denn? Und dann stand vor meiner Seele auf einmal das Wort, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen Sohn gab. Das Kreuz Jesu. Ich verstehe nicht, warum Gott so vieles zulässt, aber es gibt ein Fanal, ein Zeichen seiner Liebe, ein Denkmal seiner Liebe, eine Leuchtturm seiner Liebe, das ist das Kreuz Jesu. Er hat seines eigenen Sohnes nicht verschont. Wenn ich hier Frieden mit Gott finde, dann habe ich keine weiteren Fragen mehr. Sehen Sie, wird man ein Kind Gottes. Während der Jesu Kreuz angekommen ist, ein Kind Gottes. Und ein Kind, nicht wahr, wie meine Kinder klein waren, haben sie nicht begriffen, was ich alles gemacht habe. Aber sie haben vertraut, der Vater wird das schon richtig machen, ne? Wenn es auch gar nicht immer so war, aber sie haben vertraut. So, wenn ich ein Kind Gottes bin, kann ich dem himmlischen Vater vertrauen, er macht alles richtig. Da habe ich gar keine Fragen mehr. Gar keine Fragen mehr. Es kommt alles darauf an, dass sie dieses letzte Wort Gottes, Jesus, annehmen und aufnehmen. Können Sie mir noch 5 Minuten zuhören? Noch 5 Minuten. Ich muss Ihnen noch was sagen, noch ganz wichtig ist. Sehen Sie, warum schweigt Gott? Man kann stundenlang darüber diskutieren, warum Gott das zulässt und das zulässt, Korea und Südvietnam und Erdbeben in Skopje und so weiter. Aber die Frage wird doch immer erst aktuell, wenn es einem selber richtig trifft. Finden Sie nicht? Nee? Ich habe jetzt... Wie ich geheiratet habe, habe ich gesagt, ich möchte 6 Jungs haben. Und die sollten einen Posaunenchor machen mal, wenn sie größer sind. Und ich habe 2 gehabt, die sind beide schrecklich umgekommen. Schrecklich umgekommen. Sehen Sie, da kommt die Frage, oh Gott, wo bist du? Wenn es einem so persönlich trifft. Und dazu möchte ich Ihnen zum Schluss für die unter Ihnen, die vielleicht gerade so im Druck sind, die so geschlagene Leute sind, denen möchte ich noch eine kleine Geschichte zum Schluss erzählen. Die anderen dürfen schon mal abschalten oder ein Vorschläfchen machen. Sehen Sie, vor 40 Jahren wurde ich Pfarrer in einem Arbeiterbezirk. Und das ging da schrecklich zu. Und da hörte ich eines Tages von einem Arbeiter, der war auf der Zeche unter Tage, verunglückt, ein Stein war ihm ins Kreuz gefallen und war er Querschnitt gelähmt. Das heißt, von da ab, wo der Stein das Rückenmark trifft, gelähmt. Das ist schrecklich. Ich bin dann eines Tages zu ihm hin. Das war das fürchterlichste, was ich je erlebt habe. Die Bude voll mit Kumpels, Schnapsflasche auf dem Tisch, der gelähmt im Fahrstuhl. Und wie ich reinkomme, ein Höllengebrüll. Du bleib mal draußen, du schwarze Drossel, sagte der immer. Du schwarze Drossel. Wo war denn dein Gott, als der Stein mir ins Kreuz fiel? Und dann kamen die Flüche. Es war so wie die Hölle. So denke ich mir die Hölle. Welt ohne Gott, ohne Trost, ohne Hilfe. Ich konnte kein Wort sagen, ich ging raus. Und dann hatte ich ein paar Freunde oder so, Bergleuten, und die haben den dann einfach eines Tages abgeholt, in unsere Bibelstunde mitgebracht. Ich weiß gar nicht, ob sie ihn viel gefragt haben. Die haben den Fahrstuhl gepackt und mit. Und da saß er eines Tages vor mir. Und dann sprach ich über das Wort, so sehr hat Gott die Welt geliebt. Nicht, dass es uns gut gehen lässt, dass es einen Sohn gab. Ich sprach von Jesus. Jesus, das letzte Wort Gottes, das müssen wir hören. Dass alle, die an Jesus glauben, nicht verloren sind. Und der Mann hörte zu. Jesus, auf einmal sah er Licht. Ich will es kurz machen. Ein Vierteljahr später war er ein Eigentum dieses Herrn Jesus geworden. Ich kann Ihnen gar nicht sagen, wie die ganze Familie, die Wohnung, alles verändert war. Kurz vor seinem Tode besuchte ich ihn noch einmal. Ist mir unvergesslich. Amsel hieß er, hatte so einen netten Namen, Amsel. Er wird nicht übel nehmen, dass ich sogar seinen Namen nenne. Er ist jetzt in der Ewigkeit. Amsel. Sag, wie geht's? Ach, sagt er, seitdem mein Leben Jesus gehört, seitdem ich Vergebung meiner Sünden habe, seitdem ich Kind Gottes bin, da ist in meinem Hause, er überlegt einen Augenblick, dann sagt er, da ist jeder Tag wie der Tag vor Weihnachten. Doch schön ausgedrückt, nicht? Von so einem Bergmann. Jeder Tag wie der Tag vor Weihnachten. So schön ist bei uns. Und dann kam das, was ich nie vergesse. Sagt er, Busch, ich sterbe bald, ich spüre das. Wir sagten du zueinander, wir waren so gute Freunde geworden. Er sagte, ich sterbe bald, ich spüre das. Und dann gehe ich durch das Tor und stehe vor Gott. Ist mir ganz klar, mit dem Tod ist nichts aus. Und dann will ich vor ihm niederfallen und will ihm danken, dass er mir die Wirbelsäule zerbrochen hat. Amsel, sag ich, was erklärst du denn da? So sagt er, ich weiß, was ich sage. Sieh, wenn das nicht gekommen wäre, hätte ich so gottlos weitergelebt und das Ende wäre die ewige Verdammnis. Und da musste Gott eingreifen und mir die Wirbelsäule zerbrechen. Und nun fand ich zu seinem Sohne, zu Jesus. Und durch ihn wurde ich ein Kind Gottes. Und dann kam der Satz, der sich mir dann eingefallen hat, schlichten Bergmann. Es ist besser, gelähmt Jesus gehören, ein Kind Gottes zu sein, als mit zwei gesunden Beinen in die Hölle zu springen. Vergesse ich nie, wie der Mann das sagte. Es ist besser, Jesus zu gehören, ein Kind Gottes zu sein, als mit zwei gesunden Beinen in die Hölle zu springen. Ich sage nochmal in Klammer, wenn einer sagt, das gibt's doch gar nicht, sage ich, warten wir's ab. In 100 Jahren wissen Sie, ob es eine Hölle gibt oder nicht. In 100 Jahren spätestens wissen wir's alle. Klammer zu, nicht? Und da habe ich zu dem Mann gesagt, mein lieber Amsel, siehst du, Gott hat dir schrecklich Schweres geschickt. Im Anfang hast du gesagt, wo war denn Gott, warum hat er geschwiegen? Und jetzt hast du begriffen, warum Gott das geschickt hat. Er hat dich zu Jesus ziehen wollen. Er hat dich zu sich ziehen wollen. Und das möchte ich Ihnen sagen. Ich glaube, alles Schwere in unserem Leben kommt bloß, damit er uns zu sich selber ziehen kann. So, und nun wollen wir noch unser Liederblatt aufschlagen und aus dem Liede 9, den ersten Vers singen. 9, Vers 1.